Talk mit Tees.
Der Selbstoptimierungswahn macht auch vor dem Gehirn nicht Halt. Unser Denken wird bald ans Internet angeschlossen, über Geräte am Kopf, über einen Chip im Hirn zum Beispiel. Aber es gibt Grenzen und über die hat die Journalistin, auch Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Miriam Meckel geschrieben. Mein Kopf gehört mir. Hallo nach Düsseldorf.
Hallo, guten Morgen.
Hätte man noch irgendwas optimieren können an diesem Tag heute, wie er bisher gelaufen ist?
Nein, ich glaube, das ist ein ganz optimaler Einstieg für mich bisher gewesen und insofern habe ich nichts zu beklagen und bin manchmal tatsächlich auch ein Fan davon, Dinge mal so zu nehmen, wie sie kommen und sich davon überraschen zu lassen.
Na gut, das war wahrscheinlich nicht immer so, ne?
Nee, das war nicht immer so, das stimmt. Das lernt man ja mit dem Älterwerden im Leben, dass das auch eine schöne Haltung sein kann, sozusagen go with the flow.
Also wenn unser Gehirn optimiert werden soll. Das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. In der Medizin gibt es ja auch tolle Sachen, ne, die das möglich machen. An was denken Sie sofort?
Ach, ich denke zum Beispiel an das Vorzeigebeispiel BrainGage, das Projekt, wo ein Konsortium aus Universitäten und Forschungsinstitutionen das erste Mal erfolgreich ein Hirnimplantat bei querschnittsgelähmten Patientinnen und Patienten eingesetzt hat. Und mit diesem Hirnimplantat konnten die überdenken, dann mit einem Computer kommunizieren und beispielsweise einen Roboterarm bewegen, der ihnen dann ein Getränk zum Mund geführt hat oder ein Stück Schokolade gereicht hat. Und das ist ja ein revolutionärer Fortschritt in einem Stückchen Autonomie, den die Patientinnen und Patienten dann zurückgewinnen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, was eben wirklich Tolles passieren kann, wenn man an der Interaktion von Gehirn und Computer, an dieser Schnittstelle zwischen dem Menschsein und dem Maschinesein arbeitet.
Also gerade für die Medizin sind das tolle Fortschritte, das ist ganz klar. Aber man arbeitet ja auch an der Optimierung für alle. Das heißt, unser Gehirn wird manipuliert oder es wird verändert, also mit Hilfe von Technologie, mit Hilfe von Medikamenten oder eben Neurochirurgie. Welche drei Projekte finden Sie denn besonders absurd?
Also ich würde es jetzt gar nicht unbedingt an einzelnen Projekten festmachen, aber ich finde es ziemlich absurd, dass wir beispielsweise mit einem Gerät uns Strom auf den Kopf schicken können, ins Gehirn schicken können, um damit unsere Stimmungslage, unseren Aktivitätslevel zu manipulieren und uns eigentlich wie eine Maschine hoch- oder runterfahren zu können. Und das, der Gedanke, der eben dahinter liegt, dieses maschinelle Denken, der Mensch als Maschine, die man digital steuern kann, on, off, an, aus, schwarz-weiß und regeln kann, 50% Energie, 80% gute Stimmung, 90% Konzentration, das ist, glaube ich, nicht das, was den Menschen ausmacht.
Und das ist keine Science-Fiction. Das haben Sie ausprobiert? In einem Selbstversuch, ich glaube in Boston war das. Mhm. Es gibt also wirklich dieses Gerät, mit dem man sich selbst über App Strom sozusagen ins Gehirn zuführt. Ich frage mich trotzdem noch, die Menschen machen das wofür konkret? Einfach gegen Müdigkeit oder?
Genau, gegen Müdigkeit zum Beispiel und für eine permanente Leistungsfähigkeit, die kleinen Tiefphasen, die wir alle ja über den Tag hinweg erleben, reduzieren soll, ausgleichen soll, die möglicherweise den Schlaf reduziert. Warum soll ich 8 Stunden schlafen und diese Zeit in Anführungszeichen vergeuden, wenn ich den gleichen Erholungseffekt mithilfe von technischen Applikationen, Medikamenten etc. in 4 Stunden erfahren kann? Wir alle die wir solche Dinge ausprobieren oder für solche Dinge ansprechbar sind, versuchen eigentlich sozusagen auf dem Markt der allgegenwärtigen Einsatzfähigkeit einen Wettbewerbsvorteil zu erringen. Ich glaube, so kann man es sagen.
Mhm. Gut, Sie haben es ausprobiert. Sind Sie deshalb heute schon so gut gelaunt und so wach?
Oh nein, keineswegs. Ich glaube, ich bin heute gut gelaunt und wach, weil ich tatsächlich ausgeschlafen habe.
Ah ja, gut. Das ist ja
acht gut. Stunden geschlafen habe. Das ist herrlich und es gibt kein besseres Mittel, um das Gehirn in eine Höchstform zu katapultieren, als einfach genug zu schlafen. Das wissen wir aus der Forschung und das kann ich an meinem eigenen Beispiel auch sagen. Ich habe diese Maschine, dieses Gerät in Boston ausprobiert. Das gibt es übrigens inzwischen nicht mehr. Das ist nach etwa 2 Jahren vom Markt genommen worden, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, vermutlich einige andere Menschen auch gemacht haben. Ich habe das nämlich im Aktivitätsprogramm eine Weile ausprobiert und habe danach erlebt, dass ich richtig spürbare, auch physische Folgen gemerkt habe.
Mhm, wie zum
Nicht
Beispiel?
Nur Kopfschmerzen, sondern eben mir ist richtig übel geworden. Ich habe mich übergeben müssen. Okay. Ich habe 36 Stunden nichts essen können. Ich habe nicht schlafen können. Ich war wie nach einer Infusion von 20 Tassen Kaffee oder kondensiertem Koffein direkt ins Blut oder Drogen oder was auch immer. Also mir ging es richtig schlecht. Habe nicht mehr auf die Konferenz gehen können, wo ich eigentlich hingemusst hätte, weil ich offenbar so eine Irritation in meinem Gehirn, in der Balance des Gehirns erzeugt habe, dass das zu ganz unschönen Folgen geführt hat. Und wie gesagt, das Gerät ist vom Markt. Die Firma hat sich jetzt auf medizinische Produkte spezialisiert. Das, was ich ausprobiert habe, lief unter Lifestyle-Produkt, war für $300 erhältlich am Markt, frei erhältlich und war auch nicht zertifiziert durch die amerikanische Gesundheitsbehörde. Was bedeutet, man weiß eben auch nicht, wie Leute das einsetzen. Und ich hätte mich auch abends hinsetzen können und hätte mich im Sessel sitzend 4 Stunden mit Strom am Kopf bedröhnen können. Und wenn man nach den 30 Minuten, die ich das ausprobiert habe, in einem normalen Einsatz, wie man dieses Gerät auch anwenden soll, wenn man solche Folgewirkungen hat, dann muss ich sagen, da habe ich auch wirklich ein paar Probleme mit, mir dann vorzustellen, wofür brauchen wir solche Geräte, wieso sind die nicht kontrolliert und wieso kann man die einfach kaufen, was soll das?
Das ist also ein Eingriff ins Gehirn mit Strom zum Beispiel. Dann haben Sie vorhin auch schon angesprochen, natürlich, dass jemand, der querschnittsgelähmt ist, mit Hilfe der Gedanken etwas steuern kann, einen Roboter, der für ihn dann etwas macht. Dieses Steuern mit Hilfe von Gedanken, das ist ja auch ein Projekt, das auch, glaube ich, nicht zu Ihren Lieblingsprojekten gerade zählt, das tatsächlich Mark Zuckerberg für Facebook mit Hilfe eines Geräts entwickelt. Wie soll das funktionieren? Und haben Sie das auch schon ausprobieren dürfen?
Das habe ich, also das Gerät von Facebook, das gibt es, soweit ich informiert bin, noch nicht. Zuckerberg hat das im letzten Sommer angekündigt und es geht eigentlich darum, dass ein kleines Gerät außen am Kopf angebracht wird und dass man mit diesem Gerät sozusagen durch Denken Texte schreiben kann. Also meine E-Mails, meine Textnachrichten kann ich dann ins Smartphone hineindenken, in den Computer hineindenken und muss nicht mehr tippen und auch nicht mehr sprechen. Das finde ich eine sehr interessante Vorstellung. Ich glaube, an diesem Einsatzfeld wird die Marktentwicklung wirklich stattfinden. Das Thema Gedankenlesen, kriegen wir es durch Technologie, durch neue Technologie hin, eigentlich unsere Kommunikation direkt sozusagen von Hirn zu Hirn stattfinden zu lassen. Zuckerberg will das. Er hat gesagt, sie schaffen das in den nächsten 2-3 Jahren, ein solches Gerät auf den Massenmarkt zu bringen, auf den Konsumentenmarkt zu bringen und wir können dann in der Geschwindigkeit von 100 Worten pro Minute unsere Texte denken. 100 Worte pro Minute, das ist fast schneller, als man spricht.
Ja.
Ich glaube, es ist schneller, als man spricht.
Als manche sprechen zumindest.
Als manche sprechen, also. Genau. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Ich habe das ausprobiert an der Uni Tübingen in einem medizinischen Kontext. Auch das wird ja, wie gesagt, eingesetzt, beispielsweise für Locked-In-Patientinnen und Patienten. Und das ist wieder toll. Deshalb, auf eine Art ist es schon ein Lieblingsprojekt von mir, denn ich glaube, medizinisch gesehen ist diese technologische Entwicklung großartig, weil sie Menschen sozial anschlussfähig macht, die sonst nicht kommunizieren könnten.
Aber was für die Medizin entwickelt wird, das bleibt natürlich nicht bei der Medizin.
Genau, das bleibt nicht bei der Medizin, sondern wenn es ein Einsatzversprechen im Konsumentenmarkt gibt, dann wird es eben für das auch entwickelt. Und das werden wir hier ganz sicher sehen. Davon bin ich fest überzeugt, weil da winkt natürlich auch ein Riesengewinn. Die Company, die das zuerst auf den Markt bringt, ein funktionierendes Gerät, das uns erlaubt, mit Gedanken Texte zu produzieren. Diese Firma wird richtig Vorteile aus diesem Produkt ziehen können. Im Moment geht das noch sehr langsam, um das einmal in die Realität zurückzuholen. Ja. Ich habe also das Wort Interface dort im Labor geschrieben mit einer Elektrodenhaube auf dem Kopf und Man hat wie so ein kleines Glücksrad auf einem Computerbildschirm vor sich, wo man mit dem Algorithmus sozusagen die eigenen Gehirnwellen abstimmen muss. Der Algorithmus muss also lernen, wie sieht das Denkmuster von Frau Meckel, das Muster der neuronalen Signale von Miriam aus, wenn sie ein A denkt, ein Z denkt, ein D denkt und so weiter. Das lernt dieser Algorithmus sehr schnell. Und wenn ich dann anfange, mit den auf dem Bildschirm gezeigten Buchstaben sozusagen über Konzentration eigentlich zu interagieren, dann kann ich tatsächlich durch Denken ein A auf einen zweiten Bildschirm befördern oder eben ein I in meinem Fall, dann ein N, dann ein T, dann ein E, ein R und so. Und dann habe ich das Wort Interface Schnittstelle geschrieben.
Problemlos, nur durch fehlerlos. Denken.
Fehlerlos, aber das hat ein paar Minuten gedauert.
Okay.
Und es ist eine ganz hohe Konzentrationsleistung. Ich habe dann nochmal begonnen, ein zweites Wort zu schreiben, wollte Vertrauen schreiben. Nach dem V und dem E ging die Tür auf zu dem Labor. Jemand steckte den Kopf rein und sagte, oh, Entschuldigung, und ging wieder raus. Und es war vorbei.
Und schon wurde aus dem Schreiben A ein
durch,
Ä.
Genau, Schreiben durch Denken war beendet oder es entstand wirres Zeug.
Ja.
Dann sieht man eben, wie kompliziert das ist. Und ich bin sehr gespannt, was Facebook da macht, mit welchen Technologien. Man hört was von Lasertechnologie. Sie sozusagen das Gehirn abtasten wollen, weil man sich vorstellen muss, das ist ein bisschen so, als würde man sich in ein Fußballstadion reinstellen, hätte ein Handmikro und würde von 40.000 Leuten behaupten, jeden Einzelnen da aufnehmen zu können. So diffizil ist es wirklich, die neuronalen Signale aus auch den Tiefen des Hirns aufzeichnen zu können. Aber es geht. Und es geht eben immer besser. Und ich glaube, da wird ein Markt entstehen. Gedankenlesen wird ein Geschäftsmodell werden.
Wobei ich denke, dieses System muss doch wahnsinnig anfällig sein. Denn wenn Sie entspannt sind, dann gibt Ihr Hirn wahrscheinlich ein anderes A wieder, als wenn Sie gerade in Eile sind zum Beispiel oder gerade irgendetwas Schlechtes gehört haben, was Sie dann auch anders wieder beeinflusst.
Also ich glaube, das A selber kennt das Gehirn ja eh nicht. Das Gehirn produziert ja sozusagen neuronale Signale, die wir in unserem kulturell erlernten Zusammenhang dann als ein A identifizieren können. Da gibt es schon ein paar Ähnlichkeiten zwischen dem, was das Gehirn eigentlich in der Signalverarbeitung macht und dem, was wir auch aus der Computertechnologie kennen. Es ist aber natürlich so, ich muss mich konzentrieren. Also um einen Text zu sprechen, um jetzt mit Ihnen zu sprechen, muss ich mich auch konzentrieren. Wenn ich da unkonzentriert bin, dann rede ich dummes Zeug oder verspreche mich oder was auch immer.
Ja.
Und das ist natürlich genau das, was passiert. Ich stelle mir eher die Frage, wer garantiert uns eigentlich, dass die Gedanken, die ich dann in Texte verwandeln kann, mit welchem Gerät auch immer, wirklich noch in meiner Obhut bleiben, wenn ich das möchte? Wer garantiert mir, dass sie nicht gehackt werden können?
Richtig, dass jemand die anzapft, meinen Kopf anzapft, rein technisch?
Das wäre dann tatsächlich keine schöne Vorstellung.
Aber das heißt, die Verbindung zwischen mir und dem Computer, das funktioniert über die, es könnte über die Augen natürlich funktionieren, oder aber ich muss ein Gerät am Kopf haben. Oder was ist noch vorstellbar? Muss ein Gerät am Kopf haben.
Am Kopf, besser noch im Kopf.
Ja.
Also die Genauigkeit in der Interpretation von Hirnsignalen ist natürlich viel besser, wenn man ein Implantat im Gehirn hat oder eine Sonde im Gehirn.
Ja.
Ist jetzt vermutlich eine höhere Hürde für Menschen, die eben nicht unter einer Krankheit leiden, sich freiwillig da sozusagen was in den Kopf schießen zu lassen. Da werden wir, glaube ich, noch eine Weile warten, bis das im Massenmarkt angekommen ist.
Vorher hätte ich jetzt gedacht, also Gedanken auslesen, kann durchaus sein, dass das nie möglich sein wird.
Doch.
Aber
davon,
völliger Quatsch. Ne?
Also
wir sind wirklich kurz davor.
Ja, wir können es jetzt schon. Es ist
wir
nur sehr, sehr langsam und fragil, wie Sie eben richtig gesagt haben. Aber das wird besser werden mit der Entwicklung der Technologie. Und wir können es.
Und aufhalten lässt sich das sowieso nicht. Denn die Menschheit muss sich weiterentwickeln. Sie will sich weiterentwickeln. Es geht gar nicht anders. Ne? Wir können es gar nicht aufhalten und rummeckern und sagen, das ist schlecht. Hört auf damit. Hat keinen Sinn. Ne?
Na, ich glaube, wir wollen das wahrscheinlich auch nicht.
Also ich von mir aus, also ich müsste keine Gedanken lesen können.
Persönlich. Nein, das glaube ich Ihnen sofort. Nur wenn man sich so ein bisschen mal in der Technikgeschichte umschaut, dann haben wir schon alles immer gemacht, was wir konnten.
Ne?
Ob wir das dann immer auf Dauer gemacht haben, ist eine andere Frage. Wenn man sich die Atomtechnologie anschaut zum Beispiel, die ist auch nach Tschernobyl weitergegangen. Fukushima, glaube ich, war ein wirklich einschneidender Wendepunkt in vielerlei Hinsicht. Aber wir haben es alles ausprobiert. Wir haben alle möglichen, wir haben auch Atombomben ausprobiert, was der Menschheit nicht gut getan hat. Und wir werden neue Technologien ausprobieren. Und dann gibt es einen Lernprozess und manchmal gibt es auch eine Erkenntnis, dass man nicht alles umsetzen muss und nicht alles weiterentwickeln muss. Aber da bin ich sehr fest von überzeugt, dass wir das Gehirn ans Internet anschließen werden. Das wird passieren.
Was werden denn jetzt außerhalb der Medizin, wo das ja wirklich ganz wunderbar ist, was werden denn da wohl so die ersten Einsatzgebiete sein?
Also dieses Gedankenlesen, über das wir gerade gesprochen haben.
Einfach zum Texte schreiben, klar, eine SMS schreiben, eine WhatsApp schreiben, logisch.
Mhm. Kommt, die ganze Entwicklung ist sehr stark vertreten ja auch in der Spieleindustrie. Also Computerspiele spielen, durchdenken, auch das, da gibt es ja schon Geräte, die das möglich machen. Und wenn man sich vorstellt, was das alles bedeuten würde, dann sehe ich da tatsächlich das Rieseneinsatzgebiet. Also durchdenken ein selbstfahrendes Auto sozusagen, an den Stellen steuern, wo man noch irgendwie eingreifen kann, sozusagen Dinge bewegen können, Hausroboter bewegen können und all solche Geschichten, das könnte man ja alles. Also das Gehirn kann sozusagen zur Schnittstelle unserer Lebenswelt werden. Ja, das ist, als ob das iPhone uns in den Kopf hineinwachsen würde. So muss man sich das vorstellen. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, die im Wesentlichen die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird.
Um auf diese rasante Entwicklung, und es entwickelt sich ja alles immer rasant und viel rasanter, als wir denken, wie wir uns vorbereiten müssen.
Also meine These ist, dass man tatsächlich wissen muss, was da passiert. Das Thema ist bei uns in Deutschland ja noch relativ neu und wann immer ich darüber spreche, das tue ich im Moment ja relativ viel, auch nach Lesungen und so, merke ich halt, dass viele Menschen zu mir kommen und sagen, wow, ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass das sowas geht und was da alles passiert. Und dann sage ich immer, ja, aber das ist ganz gut, das zu wissen, weil wir haben ja sozusagen dieses wunderbare Gehirn in unserem Kopf, weil es schon etwas kann, ganz ohne Computer und Technologie, was großartig ist, nämlich uns Denken zu ermöglichen. Und wir können Entscheidungen treffen, wir können uns selber entscheiden, wollen wir das alles zulassen, wenn wir was zulassen wollen, wie wollen wir es zulassen oder wie weit oder was wollen wir selber gestalten, um diese Möglichkeiten im positiven Sinne zu nutzen. Und da gibt es ja viele Aspekte, wir haben sie besprochen, aber eben darauf zu achten, dass zum Beispiel sowas wie die Freiheit der Gedanken, das Recht auf Privatheit von Gedanken, auch das Recht auf die persönliche Integrität, dass ich bleibt, das ist so ein wesentlicher Punkt dabei, dass wir das wirklich auch einfordern. Und das können wir nur, wenn wir wissen, worum es geht und einen gewissen Zustand der Aufklärung im Hinblick auf diese Entwicklungen erreicht haben.
Wie können wir uns denn darauf schon vorbereiten? Also Sie haben da wieder eine ganz interessante Reise gemacht in alle möglichen Forschungsaspekte, haben sich auf Selbstversuche eingelassen. Ich glaube, Sie haben auch mal gesagt, ich war schon immer anfällig dafür, Dinge auszuprobieren, die mir nicht gut tun.
Genau, das ist so. Ja. Neugier treibt einen ja manchmal dazu und es kommt ja auch oft was dabei raus. Es kommt halt eine zusätzliche Erfahrungsebene da rein. Das eine ist so die Auseinandersetzung in vielen Gesprächen, in der Lektüre, in dem, was es alles dazu gibt. Und das andere ist, das dann mal zu erspüren, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sowas macht. Und das für mich ist das oft eine andere Dimension, wo ich merke, ui, da stoße ich gerade auch an Grenzen bei mir selber, die ich in der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Thema noch gar nicht so kennengelernt hatte.
Wahrscheinlich auch, als Sie sich 24 Stunden in einem stockdunklen Keller sozusagen haben einschließen lassen. Frau Meckel, warum macht man denn sowas?
Also, das macht man wahrscheinlich sowieso eher nicht. Ich habe es gemacht, weil ich, als ich so mitten in diesen ganzen Recherchen war, irgendwie gedacht habe, eigentlich würde ich wahnsinnig gerne mal meinem Gehirn beim Arbeiten zugucken. Und das kann man ja nur nicht. Ja? Ich kann das ja nicht rausnehmen aus meinem Kopf und mal so ein bisschen rumdrehen vor meinen Augen und sagen, Mensch, wie geht's dir denn heute?
Noch nicht, aber so in 2-3 Jahren geht es sicher nicht.
Ja, ich glaube, das geht auch in 2-3 Jahren nicht. Aber man kann natürlich Erfahrungen machen, wie das Gehirn reagiert auf bestimmte Einflüsse. Und es hat in der Psychotherapie früher sogenannte Deprivationsräume gegeben, die eingesetzt worden sind, um psychische Erkrankungen zu heilen. Das war was Ähnliches, wo eben Sinnesreize dem Menschen entzogen werden. Auch dem Gehirn entzogen werden. Und die gibt es heute eigentlich nicht mehr in der Therapie, aber es gibt solche Räume, beispielsweise um technische Geräte auszuprobieren, sozusagen unter sensorischen Reinraumbedingungen. Und einen solchen Raum habe ich gefunden in Winterthur in der Schweiz und habe mich da eben 24 Stunden eingeschlossen, also geräuschisoliert und total dunkel. Und das Interessante ist, dass man da wirklich eine Reise macht, die eigentlich eine Art Drogentrip ohne Drogen ist. Weil in diesen 24 Stunden das dauert eine Weile, bis das anfängt und dann gibt es so dramaturgische Wellen, durch die man durchgeht, die zum Teil auch ängstliche Phasen hervorrufen, das ist nicht so schön, zum Teil auch euphorische Phasen und immer mehr Sinneseindrücke, die eben nicht da sind. Das heißt, ich sehe Dinge, die nicht da sind, ich höre Dinge, die nicht da sind, ich fühle sogar Dinge wie Luftzug und so, die nicht da sind, weil das Gehirn mit diesem Reizentzug nicht umgehen kann. Das ist wie eine Art Folter fürs Gehirn und der normale Fall ist, dass wir ja von morgens bis abends total überflutet werden mit Reizen, die das Gehirn ganz wunderbar sortiert. Und vieles davon packt das Gehirn sozusagen einfach im übertragenen Sinne in die Ecke Grundrauschen, brauchst du nicht drauf zu achten. Und dann fehlt das plötzlich alles und dann wird das Gehirn in Anführungszeichen nervös und beginnt diese Reize, die nicht da sind, selber zu produzieren. Und das sind im Grunde genommen Halluzinationen. Ja. Und das war wirklich wie ein Drogentrip.
Und das war Ihnen auch klar währenddessen? Oh, ich halluziniere gerade? Oder war das für Sie reell?
Also das war, auf eine Art war mir das klar, aber das ist so real in der Wahrnehmung, dass ich immer wieder mich selber erwischt habe dabei, dass ich gedacht habe, ich glaube mir nicht, dass das jetzt nicht da ist. Also ich bin mehrfach immer wieder, habe ich mich vorgetastet zu einer Wand, weil ich da immer ein Lichtfenster zum Beispiel gesehen habe und dann habe ich immer über die Wand gefasst, von oben bis unten die ganze Zeit, weil ich gedacht habe, vielleicht ist da wirklich doch ein Fenster und ich habe irgendwas falsch in Erinnerung, weil ich auch irgendwie dann Angst bekommen habe und da war kein Fenster, da war nichts und die Tür ist auch nie aufgegangen, obwohl ich permanent dachte, die Tür geht auf und es kommt jemand rein und so. Also das waren ganz, ganz, ganz wilde 24 Stunden.
Da sieht man, wie das Gehirn natürlich tatsächlich arbeitet, dass es sich Sachen dazu erfindet auch. Aber 24 Stunden im Dunkeln, war das auch ein bisschen langweilig? Denn es ist lang.
Ja, das ist lang, ja.
Aber Sie haben geschlafen auch?
Nee, geschlafen habe ich nicht.
Schlafen
also ich habe einfach in den Stuhl gesessen. Ich hätte da einschlafen können, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig... Ich bin nicht sicher, es kann sein, dass ich mal für 10 Minuten eingeschlafen bin. Das kriegt man irgendwann alles.
Aber zumindest so nicht auf den Boden gelegt, mit Absicht dann.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Es ist lang und weil das eigentliche Gefühl von, huch, das könnte langweilig werden, das hatte ich nur ganz am Anfang. Und als es dann losging mit diesen ganzen Sinneseindrücken, die entstanden, obwohl sie nicht da waren... Das war dann alles andere als langweilig.
Kino im Kopf.
Ja, genau.
Und als die Tür dann wieder aufging zu diesem Raum, nach 24 Stunden, hatten Sie ein Zeitgefühl während der Zeit? Wussten Sie, wie viel Zeit verstrichen ist?
Nicht wirklich. Ich habe allerdings tatsächlich dann plötzlich irgendwann die Situation gehabt und habe gedacht, mir reicht's jetzt, ich will jetzt nicht mehr. Und dann bin ich rausgegangen und das war nach 23 Stunden und 35 Minuten. Also insofern, irgendwie gab es schon ein Zeitgefühl, ne? dass diese Übung 24 Stunden dauern sollte für mich, war ja die Voraussetzung. Und wie wir das oft merken, dass wir vorm Wecker wach werden, so ein paar Minuten, bevor der angeht, so einen ähnlichen Effekt gab es da auch. Also es gibt dann doch offenbar tief verwurzelte Zeitempfindungen, die wir Menschen haben, auch wenn wir sie gar nicht erklären können. Und das war auch da der Fall.
Wie ging es Ihnen denn in den ersten 5 Minuten danach? Also als Sie plötzlich wieder ins Licht gekommen sind, da muss man ja sehr vorsichtig sein.
Puh, ja, es war wahnsinnig hell, das ist das eine. Okay. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine Dioptrie-Sehfähigkeit verloren. Also ich habe alles verschwommen gesehen. Das hat auch stundenlang gedauert, bis das wieder normalisiert war.
Ja.
Und ich bin dann, als ich zu Hause war, habe ich erstmal ein Brötchen gegessen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin total runter irgendwie körperlich. Und habe auch mich erstmal ins Bett gelegt. Ich konnte nicht mehr. Es hat auch so 2-3 Tage gedauert, bis ich wieder so auf so einem normalen Lauf war.
Fehlte Ihnen Essen in der Zeit? Weil es durften ja keine Geräusche stattfinden. Ne?
Doch, ich hatte ein Butterbrot dabei. Ich hatte auch noch eine Flasche Wasser dabei.
Oh.
Und man hört es aber nicht. Also man hört auch das eigene Schreien oder das eigene Sprechen nicht richtig. Ganz anders als sonst. Es ist alles irgendwie seltsam. Dafür hört man eben ganz viele Geräusche, die nicht da sind, die möglicherweise auch durch den inneren Blutfluss, den man ja auch hört, wenn es ganz still ist. Man hört dein eigenes Herz schlagen, man hört, wie das Blut durch den Körper rauscht. Diese Dinge kann man alle hören. Also es ist ein ganz anderes Hörerlebnis und ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, ob ich mich gehört habe, wie ich das Butterbrot gekaut habe. Ich glaube nicht, das wäre mir sonst irgendwie aufgefallen.
Also es entwickeln sich da unglaubliche Dinge in der Gehirnforschung oder auch in der Gehirnchirurgie, dass Gehirne vermessen werden. Das findet schon seit ganz vielen Jahren statt. Einer Ihrer ersten Fernsehberichte, denn Sie waren ja auch mal Journalistin hauptberuflich, das war über die Untersuchung des Gehirns Lenins. Wie spannend war das denn?
Ja, das war schon ganz spannend, weil das Gehirn von Lenin ist ja in ganz vielen Scheibchen seziert, untersucht worden. Natürlich auch mit einer politischen Motivation. Man wollte beweisen, dass Lenin ein Superhirn, ein Genie war. Und das findet sich durch die ganze Hirnforschung immer wieder, dass man versucht, Gehirne besonderer Menschen, Einstein zum Beispiel, zu vermessen, immer in der Erwartung, dass ein besonders großes Gehirn besonders leistungsfähig ist und eben die Genies unserer Menschheitsgeschichte eben große Hirne haben. Das ist aber gar nicht so. Einsteins Gehirn zum Beispiel ist eigentlich unterdurchschnittlich groß, also kleiner als normal. Und wie wir wissen, war der ja durchaus zu ein paar klugen Gedanken in der Lage.
Gehirne von Frauen sind, glaube ich, generell größer als die von Männern, oder? Stimmt das oder liege ich da falsch?
Ja, das ist richtig, ja.
Für eine Powerfrau natürlich angemessen. Sie haben ja schon eine steile Karriere durchgemacht und viel hinter sich. Junge Professorin, Sie waren Regierungssprecherin in Nordrhein-Westfalen, davor natürlich auch Journalistin. Jetzt sind Sie seit, ich glaube, knapp 3 Jahren Chefin der Wirtschaftswoche. Ist das richtig, 3 Jahre?
Vier, immerhin, fast, ja.
Ah, 4 fast schon. Ja, mein Gehirn. Wäre mein Gehirn ein bisschen größer, hätte ich die Zahl richtig gemacht. Genau. Also das spricht natürlich alles von einer Person, die enormes Selbstvertrauen hat. Dabei waren Sie, glaube ich, früher ein durchaus schüchterner Mensch, gar nicht mit so einem ausgeprägten Selbstvertrauen.
Ich glaube, ich bin auch heute noch ein schüchterner Mensch. Ich bin nur, wie ein Freund mir mal gesagt hat, in der Lage, meine Schüchternheit in einer kontraphobischen Strategie permanent sozusagen zu konterkarieren, indem ich immer in die Punkte reingehe, die mir eigentlich ein bisschen Mühe machen.
Das finde ich auch ein schönes Wort, das ich jetzt heute Morgen gelernt habe. Kontraphobisch. Also immer in die Ängste rein.
Immer in die Ängste rein und irgendwann gewöhnt man sich dann da dran. Aber ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Ich bin auch gerne so für mich und denke so in meinen Gedankenwelten über das Gehirn nach.
Was war denn eine der frühen Ängste, die Sie tatsächlich ganz bewusst angegangen sind?
Also ich weiß, dass ich, als ich ein ganz kleines Kind noch war, dass ich zum Beispiel regelmäßig nachts wach geworden bin und hatte so eine Art Traum hinter mir, dass eine ganze Armada von Hühnern um mich rum ist. Und die waren alle sehr aggressiv und angriffslustig. Mhm. Und das war ein ziemlich wilder Traum. Und das ist immer wieder aufgetaucht. Ich habe das auch heute noch, dieses Gefühl, als hätte ich eine Hühnerfarm im Kopf gelegentlich. Und dann ist es mal wieder Zeit, auszuschlafen oder auch einfach sich mal ruhig hinzusetzen und mal aus dem Fenster zu gucken. Das hilft.
Was bedeuten denn wohl die Hühner? Wo kommen die wohl her?
Wahrscheinlich die Wirrnis der Gedanken oder so, die dann irgendwie gerade im Wettbewerb stehen. Wer kriegt jetzt welche Konzentration für was? Und das ist dann durchaus auch mehr als ein Wettbewerb, das ist dann manchmal auch ein Kampf.
Denn ein flatterhaftes Leben kann es ja nicht gewesen sein, nicht? Dass die Hühner
selbstverständlich nicht.
Also selbstverständlich nicht. Also neben all diesen vielen schönen Dingen, die Sie bisher schon gemacht haben, haben Sie dann natürlich auch Bücher geschrieben, Briefe an mein Leben. Das haben Sie geschrieben über den Burnout, den Sie erlitten haben. Wie sieht heute eigentlich, sage ich mal, diese Achtsamkeit aus, die Sie ja danach haben lernen müssen erstmal für sich, ne? Um auf sich aufzupassen für alle Zukunft?
Die Achtsamkeit sieht so aus, dass ich tatsächlich bestimmte Momente nutze, um zumindest zu versuchen, mich ein bisschen zu versenken. Ich will jetzt nicht sagen Meditation, wenn man das wirklich als professionellen Angang sieht, dann bin ich da sicherlich manchmal nicht so gut, aber mich zu versenken, das ist ein Punkt. Zu schauen, dass man ab und zu irgendwo in die Weite schaut. Ich liebe die Berge, ich liebe die Wüste, ich liebe auch die Stille oder sagen wir mal die Geräuschlandschaft der Wüste, die eine ganz andere ist als sonst. Das Licht und so. Ich versuche immer da mal einmal im Jahr ein paar Tage irgendwo in der Wüste zu sein. Das tut mir irgendwie gut. Mhm. Ansonsten gönne ich mir eigentlich jeden Tag, meistens morgens ganz früh, eine ruhige Stunde mit klassischer Musik und mit einem schönen Tee und ein bisschen was lesen.
Und das geht als Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Das geht, wenn man nicht um 4 Uhr gerade aufsteht morgens.
Ich stehe schon früh auf, ich bin eine Frühaufsteherin. Okay. Und es geht eigentlich in jedem Job, dass man sich die Zeit nimmt. Man ist nicht besser, wenn man jede Minute für effiziente Erledigung von Aufgaben verwendet. Man ist besser, wenn man konzentriert Phasen arbeitet und dann andere Phasen nutzt, um das zu praktizieren, was die alten Griechen als Muße bezeichnet haben, was nichts mit Faulheit zu tun hat.
Ach echt, sondern, das kommt von den Griechen,
Muße. Ja, was wirklich einfach bedeutet, man hat Ruhe, mal die Gedanken schweifen zu lassen. Und zwar nicht auf einen Zweck oder ein Ziel hin, sondern einfach mal als Selbstzweck.
Mhm. Erzählen Sie mir bitte noch etwas von der Wüste. Also wie sieht das aus, wo Sie da hinfahren? Also wir denken jetzt erstmal nur an Sand, aber da muss man erstmal hinkommen.
Das stimmt, aber ich bin ja durchaus häufiger in den USA unterwegs und da zum Beispiel bietet sich das an. Sie können in Texas sehr schnell in der Wüste sein, Sie können in Kalifornien sehr schnell in der Wüste sein und ich nehme dann ein Auto und fahre da einfach rein und es gibt immer irgendein verrücktes, kleines, altes, verlassenes Goldgräberstädtchen, wo man noch irgendwie eine Hütte oder ein Zimmer mieten kann und das mache ich dann.
Dann waren Sie ja gut vorbereitet auf die 24 Stunden im dunklen Raum.
Genau, also in der Wüste ist es ziemlich hell zwischendurch.
Das glaube ich. Und witzigerweise auch ziemlich kalt, ne? Nachts.
Nachts ist es wahnsinnig kalt.
Warum eigentlich? Ist es ganz heiß. Also selbst in Afrika, wissen wir, wird es arschkalt in der Wüste nachts. Und warum?
Das ist eine total gute Frage.
Oder?
Ich weiß nur, dass es so ist. Warum es so ist, habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Und in der Wüste, da schaut man dann einfach in die Weite. Also da ist ja am Horizont nicht viel. Also und das tut dann auch einfach gut. Sie merken richtig, dass das einen erholsamen Effekt hat.
Genau, und es gibt wahnsinnig schöne Muster, die sich im Sand bilden. Wenn man morgens früh schaut, ja, es geht zum Beispiel auch ein Tierleben, was man beobachten kann. Auch das ist der Fall. Also ganz so wenig ist dann gar nicht los, man muss nur genau hinschauen. Aber ich finde die Konturen des Lichts, der Landschaft, das finde ich wahnsinnig schön. Und auch die Wüstenstille.
Mhm. Und wie oft sind Sie jemandem begegnet in der Wüste?
Ach, das ist schon häufiger passiert. Ich kenne lustigerweise auch eine ganze Menge Menschen, die gerne in Wüsten unterwegs sind. Das liegt vielleicht an meiner personalisierten Auswahl von Menschen, die ich da interessant finde nach dem Kriterium. Aber man begegnet da schon Menschen, klar.
Ich dachte natürlich bei Wüste vor allem immer an Afrika, warum auch immer. Ich denke immer sofort an eine afrikanische Wüste und möglichst am Horizont noch ein paar Beduinen, die dort mit ihren Kamelen vorbeiziehen.
Also natürlich gibt es auch in Afrika Wüsten, aber
nicht zu knapp.
Beduinen findet man natürlich auch zum Beispiel in Middle East viel, also in Dubai und so finden sie auch überall Wüste. Ja. In Oman finden sie eine wahnsinnig schöne und beeindruckende Wüste, Wahiba Sands, kann ich sehr empfehlen.
Über Wüsten haben Sie aber noch kein Buch geschrieben, oder?
Nein, aber es ist vielleicht eine schöne Idee für das nächste Buch. Ich werde mir das gleich mal aufschreiben.
Ja. Jetzt nehmen Sie noch mal 10 Jahre mehr und dann schreiben Sie Mein wüstes Leben.
Mein wüstes Leben, ja.
Wo dann ein Kapitel natürlich auch die Politik sein muss.
Wie mein wüstes Leben im Sand verlief.
Oder so. Sie waren eine ganz junge Regierungssprecherin mit 30 schon in Nordrhein-Westfalen, haben dann aber wieder aufgehört und sind wieder zurückgegangen in die Wirtschaft, in die Kommunikation, als Professorin an die Universität dort. Was ist denn geblieben aus dieser Zeit in der Politik? War das eine gute Zeit?
Das war eine sehr spannende Zeit in jedem Fall. Und ich habe mit zwei Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet, mit denen das wirklich Freude gemacht hat, mit Wolfgang Clement und Peer Steinbrück. Es war aber auch die Zeit der Erfahrung, wie schwierig der politische Prozess ist, wie schwierig die politische Konsensfindung ist und wie sehr man oft auf kleinste gemeinsame Nenner zurückgeworfen wird, um überhaupt eine Entscheidung zu finden und möglich zu machen. Mhm. Und das hat mich so begleitet als Erkenntnis, dass ich dafür nicht so richtig gut geeignet bin. Also ich kann natürlich Kompromisse machen, das muss ich permanent. Aber ich bin schon auch jemand, der sehr für das, was ich glaube, dass es richtig ist, sich einsetzt und das auch natürlich gerne versucht voranzutreiben. Und das war dann schon manchmal auch eine gewisse Frustrationserfahrung. Insofern wusste ich für mich, dass die Politik sicherlich nicht der Rest meiner beruflichen Lebenslaufbahn sein wird.
Denn man kann ja sagen, was man will. Mit nur Ehrlichkeit kommt man ja in der Politik nicht weiter. Da geht es ja auch ein bisschen um Verschweigen, da geht es um Schönreden, da ist unglaublich viel Taktieren dabei. Das ist ja alles nicht ehrlich und doch eigentlich nicht gesund für einen Menschen, oder?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles nicht ehrlich ist.
Nein,
aber
das will ich auch nicht sagen.
Viele Dinge natürlich taktisch sind oder strategisch langfristig angelegt sein müssen, das ist so. Auch da gilt natürlich, das ist nicht nur in der Politik so. Ne? Also wenn wir uns alle permanent die Wahrheit sagen würden, so ein schöner Schlenker zum Gedankenlesen, das wäre eine Katastrophe für unser soziales Zusammenleben. Das würde dann gar nicht mehr funktionieren. Es würde also sozusagen, die Stammeskriege bis auf individuelle Ebene würden ausbrechen. Und wir würden beginnen, uns zu bekämpfen. Insofern, das ist in der Politik sicherlich strategisch sehr weit ausgeprägt, aber das gibt es auch woanders.
Was war denn aber der Moment, als Sie damals das Gefühl hatten, okay, nee, das lasse ich auslaufen jetzt so langsam?
Also das war eigentlich kein konkreter Moment. Ich war ja auch nie Parteimitglied trotzdem tätig als Staatssekretärin für eine SPD-Landesregierung. Das haben natürlich nicht alle gemocht. Manche haben es auch gar nicht gemocht. Und trotzdem habe ich gesagt, ich glaube, dass das möglich sein muss. Und ich glaube auch, dass es unserem politischen System besser täte, wenn wir sozusagen die Fixierung auf das Parteiensystem mal ein wenig lockern würden. Und insofern habe ich einfach für mich festgestellt, ich bin schon irgendwie ein unabhängiger Geist. An vielen Stellen ist das dann schwer zusammenzukriegen mit so einem politischen Mandat. Und insofern war das eher ein Prozess der Gewahrwerdung, dass das jetzt vielleicht nicht mein optimales Einsatzfeld ist.
Ja. Ist Landespolitik vielleicht etwas entspannter als Bundespolitik?
Das glaube ich ganz sicher. Ja, das glaube ich ganz sicher. Das ist nicht entspannt, aber ich glaube, in Berlin ticken die Uhren nochmal ganz anders.
Haben Sie eigentlich noch im Büro den roten Stuhl für Ihre Gäste, den aber 95% der Männer meiden?
Den habe ich immer noch,
ja. Das habe ich gelesen, nämlich Ihr Interviewpartner fragte sich, okay, auf welchen Stuhl soll ich mich setzen, mal gucken, was sie jetzt macht. Und dann gibt es einen roten Stuhl, den aber selten einer freiwillig auswählt. Den haben Sie bewusst da stehen.
Den hatte ich bewusst da stehen, genau. Wir sind nur mit dem Verlagshaus umgezogen jetzt. Und das Lustige ist, dass auf unserer ganzen Etage jetzt die Kernfarbe der Wirtschaftswoche, das Rot, insgesamt Einrichtungsmerkmal ist. Und jetzt kommt man bei mir ins Büro und hat eigentlich nur noch rote Stühle. Und da wird es natürlich schwierig, sich dann zu verweigern. Jetzt müssen sich alle auf einen roten Stuhl setzen.
Aber warum hatten Sie diesen einen da? Welche psychologische Trick oder Kniff steckt dahinter? Und Sie sind Kommunikationsexpertin.
Also ganz ehrlich, ich hab den gekauft über eine antike Online-Plattform, ebenso wie zwei graue Stühle. Es war die Kombi, zweimal grau, einmal rot. Und weil ich alle drei Stühle schön fand. Und dann habe ich, als sie da in meinem Büro standen, habe ich gesagt, ui, das wird jetzt interessant. Das ist jetzt so ein bisschen so wie der Stuhl in der Fernsehshow des Befragten oder der Befragten oder was immer einem dazu einfallen kann. Und das wird eine soziale Dynamik entfalten. Und dann habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt mal an und bin halt immer selber stehen geblieben und habe gesagt, so bitte, nehmen Sie doch Platz. Und dann, wenn ich nicht vorgegeben habe, nach dem Motto, man darf sich auch auf den roten Stuhl setzen, haben sich alle immer auf die grauen Stühle gesetzt. Das war wirklich ganz spannend.
Aber
man möchte nicht rausstechen. Das ist, glaube ich, so eine Variante. Bei Männern, glaube ich, ist es so, dass die Farbe dann auch abschreckend war und der Stuhl hatte auch, das ist so ein 50er-Jahre-Sessel, wo man so ein ganz bisschen so zurückfällt. Man liegt also so ein bisschen gemütlicher in dem Stuhl, was natürlich auch bei einer formellen Besprechungssituation, glaube ich, manch einem eher unangenehm vorkommt.
Ja, aber die Farbe Rot ist im Marketing ja ohnehin so herausstechend. Angeblich, wenn man gegen eine Mannschaft mit roten Trikots Fußball spielt, hat man es schwerer. Dieses Rot hat was Einschüchternes, genauso wie, und das ist auch ein Trick von einem Marketing-Experten, den Sie wahrscheinlich auch kennen, aber wenn man von einem roten Teller isst, isst man weniger.
Das wusste ich noch nicht.
Es hat dieses Stoppsignal einfach, wie unser Stoppschild. Und diese Wirkung haben auch rote Teller angeblich und rote Fußballtrikots.
Deshalb haben die Bayern wahrscheinlich die Farbe gewählt.
Absolut.
So wird es sein.
Ja, weil es halt einfach clever schon.
Andere ja auch. Fortuna Düsseldorf hat auch rot.
Aber ein bisschen Fußball spielen muss man auch noch können nebenbei. Also rot alleine reicht nicht.
Genau.
Aber sehr schön.
Richtig ausgestoppt werden die Gegner, glaube ich, durch ein rotes Trikot nicht. Und auch kein Besucher in meinem Büro wurde durch den roten Stuhl ausgestoppt. Es gab ja noch zwei graue.
Ging es den Frauen aber auch so? Oder haben die sich locker auf dem roten
Stuhl? Die haben sich deutlich locker auf dem roten Stuhl
gesetzt. Die schon.
Ja.
Miriam Meckel, vielen Dank für heute. Ihr neuestes Buch, Mein Kopf gehört mir. Da geht es um unser Gehirn und den technologischen Fortschritt, der unser Gehirn sozusagen ins Visier genommen hat und viele Dinge damit auch in nächster Zeit noch machen möchte. Manchmal werden durchaus gefährliche Grenzen überschritten. Darüber schreiben Sie in diesem Buch. Wir Menschen werden immer berechenbarer dadurch. Das ist nicht unbedingt gut. Deswegen lassen Sie uns auch die nächsten 10 Jahre noch schön unberechenbar bleiben. Dann danke nach Düsseldorf und viele Grüße.
Ich danke.
Talk mit Thies.